Im heutigen Thema werden wir sehen, dass wir Gottes Geschenk entdecken können und was es heißt, dieses Geschenk zu entdecken und es anzunehmen. Ja, Geschenke sind ja so ein wichtiger Teil in unserem Leben, oder? Wir haben da unsere Erinnerungen an Weihnachten, als wir selber noch Kinder waren. Aber ich habe so das Gefühl, auch für uns als Erwachsene, Geschenke ist schon etwas Schönes, oder? Ich habe da eines, es ist übrigens kein Fake-Geschenk. Es ist keine eingepackte Schachtel. Das ist das Geschenk, das Loris heute an seinem Geburtstag am Nachmittag erhalten wird. Ihr dürft also mal schön raten, was drin ist. Ich verrate es euch nicht. Aber genauso spannend ist es ja immer wieder. Was steckt wohl da drin? Oder? Das Geschenk von Gott an uns, das hat aber noch eine ganz andere Dimension. Ich selber habe dieses Geschenk mit 12 Jahren angenommen und begonnen, es zu öffnen. Und dieser Schritt hat mein Leben bis heute entscheidend geführt und geprägt. Damit wir hinter den Sinn des Geschenks kommen, wollen wir mal in die Geschichte vom sogenannten verlorenen Sohn eintauchen, wie Jesus das selber erzählt hat. So wie es scheint, spielt die Szene so auf einem reichen Gutshof, ein gut laufender Betrieb, Vater und seine 2 Söhne, mit allem drum und dran. Doch der eine dieser Söhne hat genug. Genug vom Arbeiten, vom täglichen Trott, vom Kommandos entgegennehmen, vom Funktionieren, vom langweiligen Alltag. Er sagt, ich will leben. Und so geht er eines Tages zu seinem Vater und sagt, zahle mich aus, gib mir mein Erbe, ich will in die weite Welt und das Leben genießen. Ihn kümmert nicht mehr, wie sich seine Eltern fühlen, was die anderen, was das für die anderen bedeutet. Jetzt geht's einmal nur noch um mich. Kommt uns das bekannt vor, dieser Satz? Jetzt geht es mal um mich. Er bricht mit allem ab und geht. Ich glaube, das ist relativ kompatibel mit dem, was wir heute so oft erleben, und man nennt das auch Willensfreiheit. Wir haben diesen freien Willen. Vater und Söhne ist ja ein Bild auf Gott und uns Menschen. Und dieser Vater im Himmel gesteht uns diese Willensfreiheit zu. Er sagt, ja, du entscheidest über dein Leben. Und leider haben schon die ersten Menschen im Paradies sich gegen Gott und seine Ordnung, seinen Bund entschieden. Sie wollten auch vermeintlich unabhängig, frei sein, selbstbestimmt sein. Und mit dieser Verführung übertraten sie den Bund mit Gott und opferten dabei das Vertrauen zu ihrem Schöpfer. Und dieses Gott auf die Seite schieben für meine Pläne, tun und machen, was ich will, nennt die Bibel Sünde. Weshalb ist das Sünde? Ich habe mir das überlegt und ich bin so auf diesen Satz gekommen aus unserer Zeit, weil wir damit Selbstbestimmung zu unserem Gott machen. Weil die Selbstbestimmung unser Gott wird und ist definitiv ein Gott in unserer Zeit. Ich will selbstbestimmt sein bis zum letzten Atemzug, oder? Und was passiert, ist das Problem? Gott ist in seinem Wesen so heilig und unantastbar, dass unsere Sünde uns von ihm trennt. Und die Bibel sagt uns in Jesaja 59, dass eine Mauer zwischen uns und Gott entsteht durch unsere Schuld. Und dort wird gesagt, darum werden auch eure Gebete nicht erhört, weil es eine Mauer hat zwischen eurer Sünde und mir. Der Kontakt ist abgebrochen. Wir repetieren so noch mal ganz kurz aus den letzten Teilen des Kurses, wie wir Menschen diesen Bund mit Gott gebrochen haben und zum Teil wirklich mit Füßen getreten haben. Im ersten Teil des Kurses sprachen wir darüber, wie wir versuchen, Glück zu finden. Glück aber nicht in der Beziehung zu Gott, sondern mit allen möglichen anderen Dingen oder Personen. So, das Motto dieser Reise ist wieder: Ich mir meiner selbst. Ich will es. Ich will das, was ich will und was ich scheinbar brauche. Und das hole ich mir hinein. Und vielleicht haben wir ja diese Gesinnung, diese Haltung auch, sind wir einfach hineingerutscht durch das Umfeld, in dem wir groß geworden sind, ohne das willentlich zu entscheiden. Und trotzdem hat sie uns von Gott getrennt und uns eben doch nicht glücklich gemacht. Dann der zweite Teil, der so ein zweiter Raster, war der, wir haben mit dieser Warum-Frage Gott die Schuld in die Schuhe geschoben und die Verhältnisse so auf den Kopf gestellt. Es ist so eine menschliche Eigenart, dass wir die Erfolge in der Tendenz gerne auf unsere Kappe nehmen, auf unsere Schultern, oder? Habe ich gut gemacht? Und die Misserfolge lieber anderen zuschieben und Gott zuschieben. Und die Warum-Frage macht genau das. Sie lehnt die Verantwortung ab und sagt: Warum hast du das und das zugelassen? Und wir machen ihn zum Sündenbock. Und davon brauchen wir Erlösung. So, das Dritte, da sind wir dann wieder bei der Selbstbestimmung, ist eben die Selbstverwirklichung, die uns selber zu Göttern macht. Wir haben in der letzten Lektion gesehen, dass die Selbstverwirklichung sich sehr schädigend auf unsere Beziehungen zu Menschen und Gott einwirkt, weil der Egoismus, wenn wir uns um uns selber drehen, zerstört einfach Beziehungen. Er untergräbt sie und oft ist eine Folge davon Einsamkeit, die wir weit herum beobachten können. Das waren so die drei Dinge, die wir miteinander besprochen haben, diesen Teilen. Und weil Gottes Maßstäbe so heilig sind, ich würde sagen schon so brutal edel sind, für uns unerreichbar, erkennen wir, dass wir alle in der einen oder anderen Art vor Gott schuldig geworden sind. Der Apostel Paulus stellt das im Römerbrief so fest: Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist verständig und fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Das ist hart. Oder nicht? So kann er keinen gebrauchen. Alle durchgefallen, weil wir es nicht schaffen, seinen Maßstäben gerecht zu werden. Wir sind schuldig geworden und hätten diese Strafe und ewige Trennung verdient. Und Gott hätte das Recht dazu, er steht im Recht. Und ich merke immer wieder so, dass einige Menschen das auch wirklich denken, dass sie sagen, ja, wenn es ihn dann gibt, ich glaube, dann macht er genau das, deshalb hat er sich verabschiedet und will nichts mehr mit uns zu tun haben, so dieser Eindruck. Ja, Gott ist im Recht, aber die Sünde und Bosheit des Menschen hat Gott nicht überfordert. Sie hat ihn nicht von seinem brennenden Herzen für uns Menschen abgebracht. Und das ist, hier beginnt die gute Nachricht. Gott hat sich nicht davon abbringen lassen. Schon im Alten Testament, im Alten Bund, wo es darum ging, Gesetze einzuhalten. Da heißt es schon: Herr, wo ist dein Gott wie du? Du bleibst nicht für immer zornig, denn du liebst es, gnädig zu sein. Und so hat der Vater im Himmel diesen Weg gesucht, wie er diese Schuld von uns Menschen und die Verlorenheit bewältigen kann und uns herausretten kann. Und seine Antwort ist: Ich sende meinen Sohn Jesus Christus als Geschenk zu euch vom Himmel auf die Erde, und zwar mit einer Botschaft. Er sagt: Ich sende meinen Sohn mit der Botschaft, ich liebe die Menschen. Das sollen sie hören. Ich liebe die Welt. Ich liebe jeden Menschen. Und das ist das ultimative Geschenk Gottes an dich und an mich. Und um zu verstehen, wie kostbar dieses Geschenk ist, was da drin wirklich verpackt ist, brauchen wir noch einen zweiten Gedanken dazu, der das Ganze noch toppt, dass Jesus, der Sohn Gottes, unser Geschenk ist. Wie der Paulus sagt im Römerbrief: Gott hat seine große Liebe genau dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Als wir uns noch nicht einmal für ihn interessiert haben. Als wir noch nicht einmal geboren waren in unserer heutigen Zeit. Hat er sich schon verschenkt, weil er an uns glaubt und weil er an seine Errettung glaubt. Und dieser Gedanke, den hat schon die Urapostel so berührt, dass jeder darüber geschrieben hat. Es war so etwas Starkes, das zu erfassen. Jesus hat sein Leben gegeben, als sich noch niemand für ihn interessiert hat. Und Johannes, er drückt das dann so aus: Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt und dann war er irgendwie zufrieden und hat uns angenommen, sondern er hat seine Liebe im Voraus geschenkt. Das ist das Einzigartige daran, dass er seine Liebe uns im Voraus geschenkt hat. Und das ist so diese Überraschung, das ist die Tiefe oder die Größe dieses Geschenks, dass Gottes Liebe viel größer ist als alle Schuld und Sünde und Verlorenheit. Und dass er sogar seine Gerechtigkeit überschreitet und uns die Liebe im Voraus schenkt. Und so hat Gott dieses Schuldproblem von uns Menschen gelöst. Und Jesus sagt hier etwas ganz Wichtiges. Und es ist so wichtig in der heutigen Zeit, dass wir das immer und immer wieder auch in Gesprächen einbringen, weil da so viel Verkehrtes in den Köpfen steckt. Jesus Christus kam nicht, um die Welt zu richten. Das Gericht wird aufgespart. Sondern er kam, um die Welt zu retten, um sie mit dem Himmel zu berühren, um uns Menschen herauszuholen und nicht, um ein Gericht zu sprechen. Und so hat er an diesem Kreuz die Todesstrafe für uns getragen und hat so das Problem der Schuld und Trennung ein für alle Mal gelöst. Und jetzt sind drei wichtige Dinge hier passiert, als Jesus an diesem Holzkreuz gehangen ist. Und ich möchte euch das hier mit einer Grafik nochmals erklären. Drei Dinge, die passiert sind. So, wir haben hier diese Person, die steht da auf der Erde, oder? Und da haben wir den Himmel mit dem Königsthron, wo Gott regiert. Und wir sehen schon mal, was in uns Menschen drinsteckt, worüber wir gesprochen haben, dieser Egoismus, Stolz, andere Taten, die Gottes Maßstab nicht entsprechen, Angst, Zucht und was man da alles aufzählen möchte. Und was wir da beim Propheten Jesaja gelehrt haben, ist, das ist unsere Schuld, die diese Mauer zwischen uns und Gott macht. Die uns von ihm, vom Königreich Gottes, vom Himmel trennt. Das ist dieser verlorene Zustand. Und jetzt, was hat Jesus am Kreuz gemacht? Er hat drei ganz wichtige Dinge gemacht. Erstens, er hat diese Mauer der Trennung durch Schuld entfernt. Die Bibel sagt, er hat uns den Frieden mit Gott gebracht. Er hat uns die Versöhnung mit dem Vater gebracht. Er hat uns die Freiheit von diesen Gefangenschaften gebracht, dass wir wieder mit Gott kommunizieren können. Das ist das Erste. Er hat diese Mauer entfernt, die uns von Gott getrennt hat. Das Zweite, er hat einen neuen Bund gestiftet. Dieser neue Bund ist jetzt die Verbindung zum Vater im Himmel. Er basiert nicht mehr darauf, dass wir Gesetze einhalten müssen, dass wir gute Leistungen bringen müssen, ein gutes Leben führen müssen, sondern dieser Bund ist basiert auf der bedingungslosen Annahme von Gott, der das uns gegenüber ausgesprochen hat. Es ist ein Bund der Liebe, eigentlich so wie bei jeder Ehe, wo dieser Bund der Liebe zwischen den zwei Partnern geschlossen wird. Und dann hat Jesus am Kreuz etwas Drittes gemacht. Und das ist das, was uns, denke ich, am stärksten einfährt, wenn wir es erleben. Er hat alles bezahlt. Und damit all unseren Egoismus, all die Folgen unserer Boshaftigkeit hat er ans Kreuz geheftet und mit in den Tod genommen. Und er hat dafür bezahlt und das ausgelöscht, dass wir wieder diese Einheit mit Gott, dem Vater, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist haben können und mit Gott verbunden sind. Das sind so die drei ganz wichtigen Dinge, die am Kreuz durch Jesus geschehen sind. Und wenn wir das anschauen und sehen, wie sich Gott offenbart hat, dann spüren wir, was da für eine Liebe dahinter ist. Nämlich die Liebe, die Johannes wieder ausdrückt, wo er sagt, schaut, wie groß die Liebe des Vaters ist, die er uns schenkt. Sind wir wieder beim Geschenk. Wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich. Er macht uns zu seinen Kindern. Und das, dieses Geschenk, das hat dann wieder sehr viel mit Weihnachten zu tun, weil dieses Geschenk an Weihnachten zu uns auf die Erde gekommen ist und wir das jedes Jahr auch wieder feiern. So, aber jetzt kommt ein wesentlicher Punkt in der ganzen Geschichte. Ein Geschenk gibt ja erst Sinn, wenn wir es annehmen und es auspacken. Auch hier ist wieder unsere Willensfreiheit. Will ich dieses Geschenk nehmen, annehmen, das Gott mir offeriert? Und bin ich bereit, will ich es auch auspacken, sprich für mein Leben anwenden. Wenn wir das nicht wollen, nicht tun, dann bleiben wir eben alleine und von Gott getrennt. Und am ersten Pfingsttag in Jerusalem, da fragten die Leute: Und jetzt, was müssen wir denn tun, um aus dieser Verlorenheit herauszukommen? Und Petrus, der war gefüllt mit dem Heiligen Geist, so richtig frisch, und er antwortet sinngemäß: Kehrt um, nehmt Jesus Christus als euren Herrn an und dann bestätigt das in der Taufe und dann werdet ihr diese Fülle des Lebens durch den Heiligen Geist empfangen. Für mich persönlich hat das Folgendes bedeutet. An diesem Sonntagmorgen, als ich 12 Jahre alt war, da lief in Vinti gerade eine Zeltevangelisation. Wer weiß noch, was das ist? Okay, das Zelt, das Zelt, Zeltevangelisation. Genau. Und da spricht mich mein Bruder beim Morgenessen an. Und er sagt zu mir: Ich finde es so toll, dass du bei diesen Veranstaltungen dabei bist, dass du so mit Leidenschaft mitgehst, dass du immer in der Gemeinde bist. Aber ich möchte dir sagen, dass du damit noch nicht zu Jesus gehörst. Einfach, weil du dabei bist. Das ist gut. Cool. Aber du gehörst damit noch nicht zu Jesus. Fragezeichen auf meiner Stirn. Und mein Bruder erklärt: Weißt du, es reicht nicht, dass du in der Gemeinde bist. Du musst eine Entscheidung treffen, Jesus in dein Leben aufzunehmen. Dass er dir und du ihm gehörst. Ja, das war einleuchtend, kein Problem. Und das habe ich dann gemacht. An diesem Abend für mich alleine. Und dann kam die Gegenwart Gottes wirklich in mich hinein und hat mich erfüllt. Und von dem Moment an war etwas anders, war etwas neu in mir. Es war ein Unterschied und es ist ein Unterschied von vorher zu nachher. Die klare Entscheidung in die Versöhnung mit Gott und in diese persönliche Beziehung zu ihm ist dieser entscheidende Wendepunkt in unserem Leben. Was steckt hinter so einer Umkehr? Wir gehen dafür zurück zu unserer Geschichte vom verlorenen Sohn. Der ist also sehr selbstbestimmt, oder geht in die weite Welt und feiert, bis er sein ganzes Erbe mit Verschwendung durchgebracht hat und mit einer Hungersnot kommt dann sein Grounding. Und er sucht dann verzweifelt einen Job, um irgendwie noch zu bestehen, und er landet dann am Tiefpunkt seines Lebens als Schweinehirt bei den Schweinen. Und so gebeutelt, dass es ihm gar verboten war, das Futter der Schweine zu essen. Und dann heißt es in der Erzählung von Jesus, an diesem Tiefpunkt ging er in sich und sagte: Wie viele Taglöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen. Und schau, das ist die erste wichtige Entscheidung. Nicht so weiter. Ich will aufstehen. Ich will aufbrechen. Wohin gehe ich? Zu meinem Vater im Himmel. Und dann sagt sich dieser Sohn: Ich will mich mit ihm versöhnen, indem ich ihm das Angebot mache: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Diese Worte, diese Sätze hat er sich so zurechtgelegt. Wenn ich doch wenigstens Gnade finden kann und wieder unter dem Dach meines Vaters leben kann. Er wusste ja, dass er seine Rechte und sein Erbe verspielt hatte, oder? Nur eines heimkommen. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis, weil er einen ganz bestimmten Punkt betonen will. Nämlich, was passiert, wenn der Sohn nach Hause kommt? Das ist doch der entscheidende Punkt, oder? Was passiert? Und das prägt unser Vaterbild des Vaters im Himmel. Jesus erzählt, dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Weißt du, dieser Vater im Himmel, er hat Erbarmen mit uns, weil er uns liebt und er hat seine Arme ausgestreckt. Er rennt uns sogar entgegen, wenn wir nur einen Schritt auf ihn zugehen. Und dann liefert dieser Sohn sein formuliertes Geständnis ab, oder? Mit dem Ende, mach mich doch einfach zu einem deiner Taglöhner. Und was macht der Vater? Der Vater übt gezieltes Ignorieren. Er ruft seine Knechte und sagt, holt schnell das beste Gewand, zieht es ihm an, steckt einen Ring an seine Hand, gebt ihm Sandalen an die Füße, bringt das Mastkalb her und schlachtet es, wir wollen essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und lebt wieder, er war verloren und er ist wiedergefunden worden und sie begannen ein großes Fest zu feiern. Das ist unser Vater im Himmel. So wartet er auf uns. Deine Geschichte ist vielleicht anders als die dieses verlorenen Sohnes. Der Punkt ist, der Vater hat seine Arme ausgestreckt und wartet. Das ist der Punkt. Er wartet auf uns, dass wir kommen und in seine Hand einschlagen. Und er möchte dich beschenken und mit dir feiern. Und ich leite jetzt uns in ein Gebet hinein, wo es genau um das geht. Es beinhaltet die folgenden Punkte, wenn ihr euch bereit mache. Wir gehen in diesem Gebet diese vier Punkte durch. Ich bitte den himmlischen Vater um Vergebung meiner Schuld, meiner Sünden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und ihn auf der Seite gelassen habe. Das Zweite, ich anerkenne Jesus als meinen Erlöser, weil er an meiner Stelle am Kreuz gestorben ist. Der dritte Punkt ist dann, ich bitte Jesus in mein Leben zu kommen und die Herrschaft meines Lebens zu übernehmen. Ich nehme dieses Geschenk an und beginne es zu öffnen und auszupacken. Ich bitte ihn, dass er in mein Leben kommt und das Steuer hier übernimmt. Und ich formuliere diesen Willen in einem Gebet. Und in diesen Schritten auf Gott hin kommt es nun nicht auf die korrekt formulierten Worte an, sondern auf unser Herz, dass das dabei ist. Auf unser Herz, das diesen Willen ausdrückt und diese Bitte an Gott richtet. Und hier ist dieses Gebet formuliert. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben ist und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, bitte übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Und wenn dieses Gebet deinem Verlangen entspricht, dann kannst du es zu deinem Gebet machen. Und dann kommt Jesus, so wie er zu mir gekommen ist, wie er zu vielen gekommen ist, kommt und bricht in dein Leben ein. Bricht wirklich hinein mit seiner Liebe, wie ein Strom der Liebe. Du kannst diese Entscheidung so in diesen Momenten für dich treffen. Ich will, ich komme. Dann beten wir nachher dieses Gebet gemeinsam. Lasst uns aufstehen, alle miteinander. Und wir sprechen dieses Gebet gemeinsam. Und wir sprechen es laut aus, auch als Bestätigung, wenn du schon lange mit Jesus dabei bist. Weil das gemeinsame Gebet, das ist so wie dieser Akt vor dem Standesamt, oder wenn wir miteinander stehen und Ja sagen zum Herrn. Und es macht einen Unterschied von vorher zu nachher. So beten wir dieses Gebet jetzt miteinander. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben ist und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, bitte übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen.